Aber es ist schon so, dass sie das Gefühl haben, wenn wir jetzt nichts tun und wenn wir jetzt nicht reagieren, dann zahlt Israel für das, was es getan hat, keinen Preis. Ich sage nicht, dass das stimmt, dass es, ich gebe hier wieder, wie das funktioniert. Ne? Ja. Israel muss einen Preis dafür zahlen, dass es Ismail Haniyeh auf unserem Territorium in einem von uns geschützten Gästehaus umgebracht hat. So, und Israel wird diesen Preis zahlen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich hoffe, dass dabei möglichst wenig Menschen sterben. Wenn jetzt hier zwischendurch Alarm losgeht, dann muss ich mich leider verabschieden.
Das ist total okay. Und ich finde, das ist der Einstieg auch in diesem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt machen wir mal wieder so eine Anmoderation, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Im Gespräch befindlich seiend. Ich spreche gerade mit Alexandra Berlin.
Berlin.
Das tut mir leid. Also als Berliner kann ich das nur in dieser einen Variante, die man diesen Namen ausspricht, aussprechen. Aber ich akzeptiere natürlich auch Änderungswünsche. Also Berlin.
Ich finde es ein bisschen lustig, weil ich habe meinen Namen geändert, unter anderem, weil er immer falsch ausgesprochen wurde. Und jetzt wird er noch öfter falsch ausgesprochen.
Also mit Alexandra Berlin. Sie ist Journalistin für den Spiegel. Und wir haben schon öfter miteinander hier für diesen Podcast gesprochen. Wir haben, glaube ich, mehr gesprochen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, als der nämlich in seiner größeren neuen Phase losging. 2021 haben wir mehrere Podcasts miteinander gemacht. Und jetzt bist du allerdings in Tel Aviv. Und irgendwie ist die Situation gefühlt eine ähnliche. Du wartest schon wieder darauf, dass ein Krieg losgeht, weil du warst ja auch in Kiew, als bevor es losging und dann, als es richtig losging. Du hast dich dort in U-Bahn-Schachten versteckt. Und ich glaube, in Tel Aviv gibt es keine U-Bahn. Wo wirst du dich verstecken, wenn es jetzt angeblich in den nächsten 24 Stunden losgeht?
Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ich habe hier so ein Treppenhaus und ich würde dann einfach ins Treppenhaus gehen, sehr weit runter, so weit runter, wie es halt geht, idealerweise in den Keller.
Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe wirklich den Überblick verloren, was wie in Israel im Nahen Osten passiert ist. Vielleicht kannst du mich und die Hörerinnen und Hörer mal kurz updaten. Also mein letzter Wissensstand ist, eine führende Person der Hamas wurde im Iran in einem Gästehaus durch eine Bombe getötet und in Beirut im Libanon wurde ein hoher Mitarbeiter der Hisbollah ermordet. Umgebracht durch einen Drohenschlag, glaube ich, war es, ne?
Genau, also es ist immer die Frage, wie weit man im Nahen Osten zurückgehen will. Deshalb würde ich mich jetzt beschränken auf die quasi jüngsten Ereignisse. Israel hat mutmaßlich mehrere Menschen in den vergangenen Tagen und Wochen gezielt getötet. Unter anderem einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur, einen sehr wichtigen Hamas-Mensch im Gazastreifen, der wurde jetzt tatsächlich für tot erklärt, und den Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran, was die größte oder so der wichtigste Schlag ist von den dreien für die aktuellen Ereignisse. Genau, also drei sehr wichtige Menschen in den letzten Tagen und Wochen töten lassen. Und vor allem Ismail Haniyeh, die Tatsache, dass er in Teheran getötet wurde, ist für den Iran eine riesige Bloßstellung. Und darauf müssen sie jetzt reagieren eigentlich. Die Frage ist nur wie.
Was sind die Spekulationen in Israel? Also ich habe so auf Twitter, ich habe gerade vor unserem Gespräch, war ich mal wieder auf Twitter. Es ist auch einfach keine gute Idee, sich auf Twitter zu informieren. Da ist der Krieg schon ausgebrochen, habe dann aber nochmal gegengecheckt und gesehen, nee, Moment, das ist noch nicht passiert, was dort auf Twitter gezeigt wird. Aber was sind denn die Erwartungen in Israel, wie dieser Gegenschlag aussehen wird? Also was für Spekulationen gibt es?
Also es gab ja im April schon mal einen iranischen Gegenschlag, damals als Reaktion darauf, dass auch jemand getötet worden ist von der israelischen Armee. Und damals war das eher so ein symbolischer Gegenschlag. Also es sind Raketen geflogen Richtung Israel, aber die sind abgefangen worden. Da gab es auch einige Stunden Vorlauf. Also man wusste so ein bisschen, was kommt. Das war alles irgendwie symbolisch. Und dieses Mal geht man davon aus, dass die Iraner auch wirklich Zerstörung sehen wollen. Weil Ismail Haniyeh getötet wurde, mitten in Teheran, auf einem Gelände, das eigentlich als gut geschützt galt. Da muss es Leute gegeben haben, die eine Bombe reingeschmuggelt haben, so riesiger Security-Fail, und die Iraner müssen darauf irgendwie reagieren. Und jetzt gibt's hier in Israel alle möglichen Spekulationen von mehrere Tage Raketenbeschuss mit Drohnen aus verschiedenen Richtungen. Jetzt habe ich heute Morgen gerade gelesen, man rechnet auch mit so Dingen oder man bereitet sich auf so Dinge vor, wie das Wasser könnte ausfallen mehrere Tage oder der Strom könnte ausfallen mehrere Tage, Telefonversorgung könnte zusammenbrechen. Also genau, man geht schon davon aus, dass diesmal wirklich was passiert und dass die Israelis das nicht nur symbolisch zu spüren kriegen, sondern auch wirklich zu spüren kriegen. Aber die Wahrheit ist auch so ein bisschen, man weiß es einfach nicht. Also es ist alles, es ist auch viel Gerate, würde ich mal sagen.
Heute beim Frühstück wurde über Israel diskutiert und die Frage fiel, warum hat Israel das überhaupt gemacht? Sie hätten doch wissen können, dass das diesen möglichen neuen Krieg provoziert. Also was glaubst du, ist das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein Israels auch zu sagen, wir töten jetzt einfach mal im Ausland den Hamas-Führer?
Also auch da gibt es nur Spekulationen, weil sich die Israelis nicht offiziell zu sowas äußern. Offiziell
sie haben
sagen
sich nicht
sie
bekannt auch.
Genau,
sie haben, zu dem Attentat haben sie sich ja noch nicht mal bekannt.
Genau,
ja.
Sie geben einfach keinen Kommentar ab. Sie sagen nicht, wir waren es nicht, aber sie sagen auch nicht, wir waren es. So, warum hat Israel das gemacht? Also, das ist eine sehr gute Frage, aber grundsätzlich hat Israel schon Interesse daran, ich sage jetzt mal so aus israelischer Perspektive, ihre Gegner zu töten. Es gibt eine ganz lange Geschichte von israelischen, in Anführungsstrichen, Feinden, die durch gezielte Tötungen umgebracht wurden. So, warum ausgerechnet jetzt? Auch da gibt es total viele Spekulationen. Es gibt Leute, die sagen, Ismail Haniyeh stand vielleicht einem Geiseldeal im Weg und deswegen hat er ihn umgebracht. Es gibt aber auch genau die Gegenthese. Ismail Haniyeh wollte einen Geiseldeal und die israelische Regierung will ihn aber nicht und will diesen Krieg aus unterschiedlichen Gründen immer weiter in die Länge ziehen. Auch das gibt's. Es kann aber auch einfach sein, dass Israel die Chance gesehen hat, diesen Mann umzubringen. Also aus welchen Gründen auch immer hatten die jetzt diese Möglichkeit, diese Bombe zu platzieren in diesem Gästehaus und haben die Chance dann einfach ergriffen. Man weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber was man weiß, ist, es ist ein unglaubliches Risiko. Es ist ein Risiko für die Geiseln, die noch im Gazastreifen sind. Es ist ein Risiko für Israel, dass es beschossen wird. Es ist ein Risiko für die ganze Region, weil Israel ja auch irgendwie, wenn es beschossen wird, reagieren wird. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es hier mündet in einen Meere-Fronten-Krieg. Also wer auch immer das am Ende befohlen hat, hat sich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, muss ich sagen.
Und dieses Risiko mit eingegangen, zu sagen, wir riskieren jetzt einfach einen Krieg, einen neuen Krieg im Nahen Osten, der die ganze Welt betrifft. Weil man hat, glaube ich, es gibt so einen strukturellen Rassismus, so ein Gefühl, dass man denkt, ach, das ist da unten, was beschäftigt uns das in Europa? Aber ich glaube, dieser Krieg wird einfach die ganze Welt beschäftigen.
Also geschossen wird natürlich schon in erster Linie hier, aber es ist schon so, es sind dann sofort mehrere Länder involviert, das stimmt. Und wir haben ja auch in den letzten Monaten und eigentlich jetzt ist es schon fast ein Jahr gesehen, dass natürlich alles, was hier unten in Anführungszeichen passiert, die Menschen schon in Europa auch emotional enorm beschäftigt. Und immer wenn Israel kämpft, ist es ja schon so, dass die USA auch sofort involviert sind und Deutschland sich auch positioniert. Insofern ist das nicht so, dass uns das völlig egal sein kann, aber das ist es, glaube ich, auch nicht.
Ich muss so privat erzählen, weil ich glaube, dass sehr viel über diesen Krieg privat gesprochen wird, mit einem ganz gefährlichen Halbwissen auch. Und wir alle haben seit dem 7. Oktober eigentlich so gefährliches Halbwissen angeeignet. Oder sehr viele Menschen haben das. Und das benutzen sie als Diskussionsgrundlage für eben diesen Krieg. Und ich habe mich heute früh gefragt in dieser Diskussion, warum kann zum Beispiel Russland im Tiergarten einen Menschen umbringen und es hat keine großen Konsequenzen, außer dass es diskutiert wird, dass es unmoralisch ist und dass man sowas nicht macht und man darf keine Attentate machen. Aber wenn Israel das macht, ein Mann mit einem Attentat, vermeintlich, es ist halt nicht bestätigt, der maßgeblich verantwortlich ist für den 7. Oktober, hat man das Gefühl, dass die Welt Israel das vorwirft. Woran liegt das?
Also
ich finde das ein ganz schwieriges Gefühl. Irgendwie, weil man denkt ja gut, der Mann hat den 7. Oktober mit irgendwie organisiert und er hat wahrscheinlich eine Verhandlung verdient, wie alle Menschen auf dieser Welt einen Gerichtsprozess verdient haben dafür. Aber ich meine, das Mittel der Wahl vieler Regierungen ist ja nun auch diese geheimdienstliche Arbeit. Ich nenne es jetzt einfach mal so.
Ja, also ich finde schon, ich meine, grundsätzlich muss man sich natürlich fragen, wie sollen Staaten funktionieren, ne? Und ich finde schon, es gibt gute Gründe dafür zu sagen, dass der Tiergartenmörder, ein russischer FSB-Agent, jemanden in Berlin erschießt, ist furchtbar. Aber das Mittel darauf zu antworten, ist der Rechtsstaat. Und das ist ja auch passiert. Ne? Der Mann wurde vor Gericht gestellt und verurteilt und sollte eigentlich lebenslänglich im Gefängnis bleiben. Und ich finde, das ist eigentlich der richtige Weg. Und Jetzt kann man sagen, die Israelis haben aber keine andere Chance und man kann der irgendwie Hamas nicht anders handhabt werden, so. Ich bin trotzdem eine Fechterin des Rechtsstaats und würde auch, fände das eigentlich den richtigeren Weg. Und in Anbetracht der Situation, in der Israel sich sowieso befindet, ist mein Gefühl, dass die Ermordung von Hania jetzt nicht so richtig hilfreich war für diese Region. So, das ist mein Gefühl und ich finde es auch richtig zu sagen, sich darüber zu ärgern. Die Frage ist, muss das irgendwie am Küchentisch passieren? Und die Frage ist, passiert das eben, wie du sagst, auch mit so einem Halbwissen? Aber das Gefühl, okay, jetzt den einen Funken zusätzlich hätte es nicht gebraucht, das teile ich schon auch, muss ich sagen.
Nicht selten stehe ich an der Kasse in einer Kaufhalle und habe riesigen Hunger. Habe also schon mal einen Fehler gemacht, bin mit leerem Magen in die Kaufhalle gegangen. Aber ich habe mittlerweile nicht mehr das Problem, dass ich dann das halbe Sortiment kaufe und Quatsch kaufe. Nein, ich weiß, es gibt ja Koro. Und zwar den veganen Proteinriegel, den ich mir wirklich regelmäßig kaufe, wenn ich großen Hunger habe. A, weil ich glaube, dass ich mir damit was Gutes tue. Und B, weil er vegan ist. Und ich weiß eben, dass viele Produkte von Koro qualitativ hochwertig sind, dass sie innovativ sind und dass es vegetarische und vegane Produkte gibt. Und viele davon eben in einer tollen Bio-Qualität und es gibt sie in Großpackungen. Zu den Großpackungskäufern gehöre ich noch nicht, denn ich greife ja immer, wie ich schon sagte, an der Kasse zu. Aber wenn ich mich dann irgendwann mal entscheide, Großpackungen zu nehmen, vermeide ich ja Verpackungsmüll. Und das ist ja unser aller Ziel. Und ich finde auch ziemlich cool von Koro, dass sie transparent kommunizieren, also was sie machen. Wie zum Beispiel, dass sie viele ihrer Produkte direkt vom Hersteller bekommen. Ich finde richtig gut, dass sie sagen, dass viele Produkte eine gesündere Alternative sind, aber sie sagen auch, aber nicht alle unsere Produkte sind gesündere Alternativen. I'm looking at you, Pistaziencreme. Und wer jetzt Pistaziencreme kaufen möchte oder veganen Proteinriegel oder die Energy Balls, die ich auch sehr mag, der kann auf koro.com gehen und mit meinem persönlichen Gutscheincode beziehungsweise mit eurem persönlichen Gutscheincode Tilo. Dafür gibt es 5% Rabatt und ich würde sagen, geht auf koro.com, tobt euch aus. Und nascht und snackt. In Zeiten wie diesen einfach mehr naschen, mehr snacken. Ich habe lustigerweise, dieses Gespräch kann sich jetzt in zwei Richtungen entwickeln, weil ich ganz viel wissen will, wie viel Trauma zum Beispiel dazu geführt hat, dass so ein Mann im Iran ermordet wird und wie viel Strategie ist dabei. Wie viel Wut ist da drin noch nach dem 7. Oktober? Das ist die eine Richtung in dem Gespräch, das wir nehmen können. Und die andere Richtung des Gesprächs, was ich gerade auch noch wissen will von dir, aber das ist, wie bereitet sich Tel Aviv eigentlich jetzt auf die nächsten 24, 48 Stunden vor? Ist da immer noch High Life in Tüten oder ist es wirklich leere Straßen und Wasser wird gebunkert? Du kannst jetzt aussuchen, wie in so einem Rollenspiel. Also, welche Frage willst du lieber beantworten?
Völlig überfordert. Also das Problem mit der ersten Frage, die ich dir auch sehr gerne beantworten würde, ist, ich weiß es einfach nicht. Also ich kann dir nicht sagen, wie viel Rache da für den 7. Oktober drin steckte und wie viel Taktik. Ich könnte da jetzt auch nur spekulieren. Die Leute, die es wissen, reden darüber nicht. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen auch gesprochen mit Angehörigen von Geiseln, also wirklich deren Brüder, Schwester, Eltern im Gazastreifen sind. Und selbst die, die ja wirklich ein Interesse daran haben, dass absolut nichts eskaliert, selbst die sagen teilweise, wir hoffen, dass sich das Sicherheitsestablishment irgendwas dabei gedacht hat. Deswegen fällt es mir schwer, darauf zu antworten, was der Sinn und Zweck dieser gezielten Tötung war. Deswegen fällt es mir leichter, darauf zu antworten, wie sich Israel jetzt auf dieses, was auch immer kommt, vorbereitet. Und ich kann dir sagen, die Stimmung hier ist ganz, ganz bizarr. Weil es einerseits schon Vorbereitungen gibt, die ungewöhnlich sind, also die ich auch so jetzt noch nicht gesehen habe. Es werden irgendwie unterirdische Krankenhäuser eingerichtet. Israelische Minister bekommen Satellitentelefone. Es zirkulieren tatsächlich so Szenarien wie, es gibt bald kein Wasser mehr, es gibt keinen Strom mehr. Das habe ich so in der Form, muss ich sagen, auch noch nicht gesehen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob die Israelis ihrer eigenen Regierung oder ihrer eigenen Armee, ihrer eigenen Regierung nicht, sondern eher ihrem Militär, so sehr vertrauen, dass sie einfach glauben, wird schon alles gut. Oder ob sie einfach inzwischen apathisch geworden sind. Also ich kann eine Anekdote teilen. Ich saß gestern im Café und neben mir saßen zwei so junge Mädels und die haben sich darüber unterhalten. Die eine hatte abends ein Date und meinte dann so, oh, ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Ich muss da noch einkaufen. Es kann ja irgendwie Krieg kommen und ich habe nichts zu essen zu Hause. Und das mache ich dann eigentlich. Und die andere sagte, aber nee, geh doch dahin. Das Date ist doch wichtig. Ist irgendwie, also so irgendwie war ihnen dann der Krieg doch nicht wichtig genug, der potenzielle Krieg, um ihr Date abzusagen. Und ich saß dann so da und fand es wirklich auch irgendwie bizarr mit der Perspektive, dass hier in 48 Stunden das Licht ausgeht, wäre mir jetzt mein Date nicht so wichtig. Aber
Aber es ist nicht das, was wir beide schon in so vielen Kriegsgebieten beobachtet haben, dass die Menschen sich an diesen Zustand gewöhnen und dass eigentlich die Menschheit in der Gewöhnung an den Krieg sich sehr ähnelt. Also, dass der Alltag einfach weitergeht. Also, das kennst du ja auch aus Kiew oder das kennst du aus Kharkiv, das kennt irgendwie, ich kenne es aus Mogadischu. An so vielen Orten geht das Leben so normal weiter, obwohl Krieg ansteht oder Krieg ist. Und besonders in Tel Aviv hat man sich ja eigentlich an diese Dauerbedrohung ja nun wirklich gewöhnt seit 1948.
Ja, gefühlt. Ja und nein. Also einerseits stimmt, du hast recht. Menschen machen dann irgendwie auch einfach normal weiter, wenn sie können. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Aber zum einen hatte ich direkt nach dem 7. Oktober schon das Gefühl, dass die Leute, also damals hat ihr Militär massiv versagt und sie nicht geschützt vor diesem Angriff. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Menschen danach vorsichtiger waren und zum ersten Mal auch ihre Bunker tatsächlich benutzt haben, weil sie sich nicht sicher war, fängt unsere Armee eigentlich diese Raketen alle ab. Das ist eine. Und zum anderen, das, was jetzt kommen könnte, hat schon auch potenziell eine neue Qualität. Das muss man auch so sagen. Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal, oder gab es jemals, dass es eine Warnung gab, der Iran könnte aus mehreren Richtungen angreifen und das, also nicht nur könnte, es wird passieren. Und dafür finde ich die Ruhe schon auch extrem bemerkenswert. Und ja, also es gibt natürlich hier alle möglichen Vorkehrungen und ja, vermutlich wird sich das israelische Militär vorbereiten auf diese Szenarien. Aber ich als jemand, der Erfahrung mit Krieg hat, bin schon nervös und ich glaube aus gutem Grund. Und mich irritiert es, dass manche Menschen um mich herum so gar nicht nervös sind. Und ich stelle mir, um es in einem Satz auch nochmal zu sagen, ich bin nervös, obwohl ich hier einen Iron Dome habe, der irgendwie Raketen abfängt und obwohl die israelische Armee hoffentlich Vorkehrungen trifft, also mit Sicherheit Vorkehrungen trifft. Ich stelle mir vor, wie das für die Menschen in Gaza sein muss oder gewesen sein muss in den letzten Monaten, unter den gleichen Bedingungen, aber zu wissen, wir werden potenziell bombardiert in den nächsten Tagen, Stunden, Wochen und niemand ist da, der uns schützt. Und also mich begleitet schon auch dieses Gefühl, wie viel krasser das eigentlich und wie viel schlimmer und wie viel schrecklicher das im Gazastreifen war die letzten Monate. Um jetzt nicht nur von Tel Aviv zu sprechen.
Kann man das vergleichen? Diese Gefühle, also die Annahme des Gefühls, wie es in Gaza ist und diese relative Sicherheit von Tel Aviv. Also das ist schon, sind so zwei Welten.
Ja, also ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, wie sich ein Mensch im Gazastreifen fühlt. Ich will das auch nicht gleichsetzen. Meine Gefahr ist trotz eines potenziellen iranischen Angriffs viel, viel geringer als die für das Leben eines Menschen im Gazastreifen. Deswegen will ich es nicht vergleichen, aber ich finde es irgendwie wichtig, es mitzudenken, weil ich hier durch Tel Aviv laufe und ich will den Menschen ihre Normalität hier nicht vorwerfen, weil das natürlich muss man, also man lebt irgendwie weiter, ich habe leicht reden, ich bin nicht Teil dieses Landes. Aber in Anbetracht der Dinge, die jetzt ein bisschen weiter südlich passiert sind das letzte Jahr und in Anbetracht der Anzahl der Toten, irritiert mich diese Normalität hier schon auch ein Stück weit. Und ich sitze da natürlich auf einem moralisch sehr hohen Ross, als jemand, der hier gerade so eingeflogen ist. Aber es ist trotzdem ein Gedanke, mit dem ich hier durch die Straßen laufe.
Ist diese Sicherheit in Tel Aviv vielleicht auch einfach, weil so viel geblufft wurde, weil dieser Nahe Osten ist ja eigentlich die ekelhafteste Pokerrunde der Welt.
Das ist eine sehr gute Beschreibung.
Also ich kenne dieses Gefühl in Tel Aviv auch, dass die Leute einfach so völlig furchtlos baden gehen. Das finde ich immer am krassesten, dieses am Strand sein. Und irgendjemand, nach dem 7. Oktober sprach ich mit einer Frau, die in Tel Aviv lebt, eine Deutsche, und die sagte so, die Leute gehen nicht an den Strand, das ist eigentlich das schlimmste Zeichen. Oder hast du das erzählt? Nee, irgendjemand hat mir das erzählt, dass wenn die Strände leer bleiben, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen.
Könnte auch ich gewesen sein, aber sicher bin ich nicht. Ja.
Wie sind denn die Strände gerade?
Also, ich finde sie auch verhältnismäßig leer, aber es könnte auch daran liegen, dass Montag ist. Ich kann sagen, am Wochenende war es total voll, knallvoll. Obwohl da auch schon über den iranischen Angriff gesprochen wurde. Also, ich merke jetzt von der Riesenpanik bisher nichts, muss ich sagen.
Lass uns doch nochmal über die Mitspieler in dieser Pokerrunde sprechen. Also wer pokert da alles mit am Tisch? Wer entscheidet in den nächsten 48 Stunden mit, ob der Nahe Osten eine kaputte Wüste wird oder sich versucht wieder zu stabilisieren?
Also der Ball liegt jetzt, oder ich habe jetzt leider kein das Poker-Äquivalent nicht, weil ich nicht pokere, aber am Zug sind jetzt definitiv die Iraner, die sich jetzt überlegen werden, wie sie reagieren auf diese israelische Schmach, die ihnen dazugefügt wurde. Und sie werden dafür vermutlich die Hezbollah im Norden, also im Libanon, benutzen. Oder Proxys in Syrien, das ist alles möglich. Genau, das sind so die Player. Und man muss dieses Mal auch wirklich sagen, ich gehe davon aus, und ich will jetzt nicht den Teufel an den Wand malen, aber dass es kein Bluff ist. Also die Israelis sind wirklich so weit gegangen, dass der Iran irgendwas tun muss und es muss auch eine Wirkung entfalten, aka Israel wirklich Schaden zufügen. Sonst sagen die Iraner, wird Israel einfach immer weiter Leute auf unserem Territorium umbringen. Und da haben sie vielleicht nicht ganz Unrecht.
Aber wird es nicht so sein? Also auch aus allen Ländern heraus, also so, es werden, wenn wir an Entebbe denken, also an Uganda, wo Juden einfach irgendwie, wo eine jüdische 71-jährige Jüdin in einem Krankenhaus erschossen wurde, weil sie Jüdin ist, als Racheaktion. Also wird es nicht die ganze Zeit so sein, dass Iraner Israelis umbringen und Israelis bringen Iraner um? Die ganze Zeit. Also es wird nicht beendet, auch nicht mit einem militärischen Schlag des Irans. Also diese Logik, wir müssen Israel auslöschen, damit es aufhört. Das ist doch, ich verstehe, das macht mich richtig sauer gerade, während ich mit dir rede, weil das so eine krasse Kindergartenlogik ist.
Also ich meine, sie sagen ja nicht, wir müssen Israel auslöschen, aber es ist schon so, dass sie das Gefühl haben, wenn wir jetzt nichts tun und wenn wir jetzt nicht reagieren, dann zahlt Israel für das, was es getan hat, keinen Preis. Ich sage nicht, dass das stimmt, ich gebe hier wieder, wie das funktioniert. Ne? Ja. Israel muss einen Preis dafür zahlen, dass es Ismail Haniyeh auf unserem Territorium in einem von uns geschützten Gästehaus umgebracht hat. So, und Israel wird diesen Preis zahlen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich hoffe, dass dabei möglichst wenig Menschen sterben.
Werden die Houthi im Jemen, werden die sich auch beteiligen? Also wenn du sagst, Hisbollah aus dem Libanon, Syrien möglicherweise, die Houthi vielleicht, das frage ich dich jetzt. Also wird es so, aus allen Kanonen wird im Nahen Osten jetzt auf Israel geschossen in den nächsten 48 Stunden? Oder würdest du eher sagen, das ist so eine gezielte, punktuelle Angriff?
Ich weiß es nicht. Ich würde vermuten, dass es eher viel Beschuss und sehr lange wird, aus allen Richtungen. Ich glaube, mit so einem punktuellen Angriff ist es diesmal halt nicht getan. Die Szenarien, die hier kursieren, sind wirklich mehrere Tage von überall. Aber das kann auch psychologische Kriegsführung sein, ne? Aber es würde schon irgendwie Sinn ergeben. Also wenn man wirklich was treffen möchte, und davon gehe ich aus, Iran möchte diesmal was treffen, dann braucht man Masse. Deshalb, ja, glaube ich eher viel von allem.
Welche Rolle spielt Russland deiner Meinung nach in diesem Krieg? Weil es gibt ja Verbindungen zwischen Iran und Russland. Es gibt angeblich eine Luftbrücke, die zwischen Russland und dem Iran gerade existiert, mit was auch immer dort transportiert wird. Welches Interesse hat Russland auf dem globalen Tableau, diesen Krieg zu befeuern?
Boah, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Die Russen habe ich jetzt tatsächlich nicht so sehr beobachtet. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Russen schon immer auf dem Trichter sind, den USA schaden zu wollen. Also alles, was den USA nicht nützt, das nützt den Russen. Und deswegen würde ich mal vermuten, dass sie ein Interesse daran haben, auch Israel zu schaden. Ne? Die sehen das ja quasi als eine Allianz. Aber nach meinem Gefühl sind die Russen jetzt nicht die, die am meisten mitspielen in den letzten Tagen, sondern der Iran hat das schon so für sich oder irgendwie deichselt das so mit seinen nächsten Verbündeten aus. Aber vielleicht habe ich da auch eine Umdrehung oder einen Pokerpartner vergessen.
Gibt es für dich eine Exit-Strategie? Also so, wenn du sagst, okay, also ich kann jetzt von hier aus berichten, aber irgendwann kann ich auch nicht mehr berichten. Also so, wenn Tel Aviv fällt, muss ich nach Hause. Dann wirst du wahrscheinlich nicht nach Hause können. Aber hast du so gesagt, so bis zu einem bestimmten Punkt kann ich als Berichterstatterin vor Ort bleiben?
Also ich habe in dem Fall tatsächlich so eine zeitliche Begrenzung. Ich fliege übernächste Woche in den Urlaub, der seit Jahren geplant ist, mehr oder weniger. So ein ganz aufwendiger Urlaub. Und ich würde den wirklich gerne wahrnehmen. Es ist so ein blödes Argument, aber ich habe mein Leben in den letzten Jahren immer nach Krieg ausgerichtet. Und dieses eine Mal würde ich ihn gerne nicht nach Krieg ausrichten. Deswegen werde ich vermutlich einfach aus Zeitgründen irgendwann gehen müssen. Und dann, was so die Gefahrenlage angeht. Also wenn wir jetzt hier einen Flächenbombardement haben rund um die Uhr, dann wird es tatsächlich schwierig zu berichten. Dann kann man wirklich nur im Keller sitzen und dann kann ich nicht gehen, aber dann kann ich hier auch nicht mich irgendwie frei bewegen. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Also ich glaube, es wird ein paar Tage hässlich und dann kommt auch was runter, aber ich glaube nicht, dass Tel Aviv fällt oder dass jetzt Israel anfängt, dass jetzt ganz Israel in die Luft fliegt. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Und ansonsten muss man ehrlich gesagt, das kennst du ja auch, Thilo, einfach so ein bisschen auf Sicht fahren. Also es ist ein bisschen auch eine Gefühlsfrage, wie lange fühle ich mich noch okay? Ab wann habe ich das Gefühl, ich fühle mich nicht mehr sicher? Und dann muss es auch gar nicht irgendwie objektiven Kriterien entsprechen, sondern wenn man das Gefühl hat, okay, ich fürchte um mein Leib und Leben und zwar jede Sekunde dieses Tages, dann muss man einfach gehen, wenn es dann die Möglichkeit gibt.
Weißt du, was interessant ist, dass du am Anfang dieses Gesprächs von den zwei Tel Aviver Frauen in dem Café erzählt hast, die sich über ein Date unterhalten, was sie wahrnehmen sollten oder nicht. Und jetzt im weiteren Verlauf dieses Gesprächs du eigentlich genau das Gleiche gemacht hast mit einem Urlaub. Das ist eigentlich die gleiche Version, ob du... Dieses so, ich bin jetzt im Krieg, aber naja, in zwei Wochen habe ich Urlaub und den will ich eigentlich auch wahrnehmen, obwohl er seit Jahren geplant ist. Also diese Gewöhnung an den Zustand eines Flächenbombardements, was für EuropäerInnen, Deutsche, so weit weg in der eigenen Vorstellungskraft ist, dass du aber sagen kannst, na gut, dann halte ich hier ein paar Tage möglicherweise vielleicht ein Bombardement aus und dann will ich aber auch in den Urlaub.
Ja, so,
ich finde schon krass. Ich finde es aber gut, dass du das so.
Ja, ich weiß das genau, was du meinst. Es ist nicht so ganz dasselbe, weil ich glaube, und da wirst du mir vielleicht zustimmen, ich muss in Urlaub nicht, weil ich in Urlaub muss, sondern weil Krieg mein Beruf ist. Also es ist tatsächlich so, ich war in jedem, ich will es nicht übertreiben, aber also wirklich so in vielen Konfliktregionen in den letzten Jahren. Und man muss auch ein bisschen als Journalistin aufpassen, dass man nicht wahnsinnig wird an diesem Zustand. Und eine Möglichkeit für mich, nicht wahnsinnig zu werden und diesen Job weitermachen zu können, ist zu Hause in Berlin eine Realität zu haben, die nichts damit zu tun hat und die mich irgendwie psychisch gesund hält. So, und ich...
Das ist exakt das Gleiche. Also wir beide, ich kenne das so gut, aber erzähl weiter.
Ja, genau. Dann, du weißt genau, was ich meine.
Ja.
Und mein Impuls als Journalistin, auch das, was du kennst, ist, diese Realität zu Hause allem zu opfern. Die Geschichte ist immer wichtiger. Ich fahre immer dem Konflikt nach. Und ich, im Zweifelsfall, lasse ich alles zu Hause dafür stehen und liegen. Und das kann man ein paar Jahre machen. Aber ich habe irgendwann auch festgestellt, wenn ich diesen Job noch länger machen möchte, und eigentlich möchte ich das, dann wäre es auch wichtig, dass ich mir das, was ich zu Hause habe, erhalte und mich so an dieser Normalität irgendwie festhalte. Und jetzt gibt's einen sehr teuer gebuchten Urlaub mit einem Mensch, der darauf vertraut, dass ich nach Hause zurückkomme und den ich nicht verlieren möchte, weil ich schon wieder sage, es tut mir leid, ich muss alles absagen, ich stecke irgendwo und werde bombardiert. Das verzeiht einem Partner einmal und zweimal und beim dritten Mal verzeiht er es einem irgendwann nicht mehr. Deshalb ist es, glaube ich, nur, also ich will es jetzt auch nicht überhöhen, aber man muss an irgendeinem Punkt als Reporter oder als Reporterin, wir opfern sowieso viel dem Job, um nicht zu sagen fast alles. Und dann das letzte bisschen Normalität, das muss man sich irgendwie bewahren, weil sonst wird man verrückt.
Aber das kommt, also ich stimme dir zu 100% zu, und das tue ich selten, dass ich Menschen zu 100% zustimme, aber weil wir beide auch eine Erlebniswelt haben, die so ganz anders ist als andere Erlebniswelten, und deswegen kann ich das so absolut nachvollziehen. Was mir aber auffällt, ist die Entscheidung zu sagen, ich nehme diesen Urlaub wahr, ist eine Entscheidung, die zeigt, dass du älter geworden bist. Das ist irgendwie Teil des Alterns eines Reporters oder einer Reporterin, dass man irgendwann sagt, ich kann nicht mehr mein Leben, ich habe nur dieses eine Leben, und ich kann es nicht allen Kriegsgebieten dieser Welt und allen Krisenregionen dieser Welt opfern, weil was habe ich von der anderen Hälfte meines Lebens, wenn ich dann ein trauriges Würmchen bin, was nicht mehr zurückfindet irgendwie an das Tageslicht der Normalität.
So. Ja, also ich muss dazu sagen, ich treffe diese Entscheidung nicht ganz freiwillig. Ich habe natürlich Menschen im Rücken, die irgendwann sagen, so, hier ist Schluss. Und die auch nicht jeden Konflikt mitmachen. Und das ist wiederum auch sehr gesund, Leute zu haben, die einem sagen, du musst irgendwann eine Linie ziehen, eine rote, weil sonst gehen wir daran alle zugrunde, grob gesagt. So, insofern bin ich ganz froh, dass mich jemand auch zwingt, nach Hause zurückzukommen. Aber lass uns doch in anderthalb Wochen darüber reden, wenn ich hier vielleicht einfach immer noch sitze.
Ich finde es wirklich auch diese Vorstellung, dass die Zukunft Israels und die Zukunft von Alexandra Berlins Urlaub an der Entscheidung des Iran hängt.
Oh, das finde ich irgendwie einfach. Jetzt hab ich selbst in so eine ganz zynische Richtung gedreht. Bitte, Iran, könnt ihr schnell bombardieren, damit ich in meinen Urlaub komme? So wie wollte ich das jetzt auch nicht gesagt haben.
Ich glaube, das versteht man. Aber ich finde, dass dieser Themenbereich dieses Gesprächs ist einfach interessant, dass es sozusagen so das ganz nah an uns dran, an dir dran und aber auch an der Welt dran ist. Finde ich irgendwie eigentlich ganz gut. Aber so versteht man es.
Ja.
Ich finde, nur so kannst du es verstehen, was da eigentlich passiert, dass es eben Menschen ganz individuell betrifft und Nationen und irgendwie das Wohlergehen dieser Erde hängt irgendwie auch ein bisschen von den nächsten 48 Stunden ab. Ich meine, die Aktienmärkte haben schon reagiert, sie eskalieren gerade, unter anderem auch wegen des Nahen Ostens. Dann, ich glaube, die USA hat auch eine Warnung ausgesprochen. Die Bürger sollen aus dem Libanon raus.
Mehrere Länder,
ja. Mehrere Ländern raus. Und es sind ja alles sehr kritische Anzeichen.
Ja, aber um es mal auch ein bisschen runterzufahren, also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es einen Schlagabtausch gibt, der ein bisschen dauert, dass hier kurz Wasser ausgeht, Strom ausgeht, ne, wie auch immer, und man dann in Anführungsstrichen in eine Art von Normalität zurückkehrt. Das kann genauso sein. Also ich weiß noch, die Panik vor dem letzten Iran-Angriff war auch riesig und das hat sich dann relativ schnell beruhigt und ist natürlich nicht so ganz vergleichbar, aber die Panik vorher ist manchmal auch größer, als es dann in Wahrheit ist. Aber das habe ich vor Beginn des Ukraine-Kriegs, glaube ich, auch gesagt.
Aber ich meine, dieses kollektive, also das wirklich den ganzen Nahen Osten betreffende kollektive Trauma der ständigen Bedrohung ist halt einfach auch, ich meine, guck dir an, wie viele Millionen Menschen jetzt einfach nachhaltig krank werden durch diese ständige Angst in Gaza, im Libanon, also in allen Ländern, inklusive Israel, haben die Leute ständig Angst zu sterben. Ich meine, Wie furchtbar ist es bitte, dass du eine gesamte emotional destabilisierte Region auf dieser Welt hast?
Ja, es gibt schon nochmal Abstufungen zwischen den Ängsten hier, aber...
Definitiv. Also die Angst zu... Also ja, klar, der Umgang mit den Ängsten ist ein anderer, würde ich sagen. Aber die Angst zu sterben ist auch gleich. Nur der Umgang, wie du dann mit dieser Angst umgehst, ist, glaube ich, unterschiedlich.
Also ich glaube auch die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist in verschiedenen Regionen wirklich ungleich groß. Also ich, bisher hat sich meines Wissens noch keine Regierung geäußert und den ausländischen Staatsbürgern die aufgefordert, Israel zu verlassen, weil man davon ausgeht, dass das israelische Militär die Menschen hier irgendwie schützen wird, ne? Woran man sieht, dass der Libanon halt viel schlechter geschützt ist gegen israelischen Beschuss. Mhm. Also die Menschen dort haben aus Gründen, ich will nicht sagen mehr Angst, aber ihre Angst ist irgendwie ist berechtigter als jetzt meine. Aber ja, dass viele Menschen Angst haben und Angst ist, glaube ich, im Moment hier in der Region noch das kleinere Problem. Ist alles nicht gut und auch wirklich krass, wie sehr das nochmal eskaliert ist von einem Zustand, von dem man dachte, schlimmer kann es eigentlich fast nicht mehr werden.
Was empfiehlst du den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, dass man in diesem Grau bei dieser Debatte bleibt, dass man sich nicht dazu verführen lässt, sich für eine Seite in diesem Konflikt zu entscheiden, was ja Teil seit dem 7. Oktober und auch schon davor, geht es ja ganz stark darum, sich zu positionieren in diesem Konflikt. Aber ich glaube, wir beide sind ja auch wegen unseres Jobs, ist es uns ja auch wichtig, dass man sagt, nee, es geht hier nicht darum, sich zu entscheiden. Das entscheidet auch nicht den Krieg, sich zu entscheiden für eine der Seiten. Also wie oder was empfiehlst du, um dass die Welt grau ist und nicht schwarz-weiß, dass man das in diesem Konflikt beibehalten kann?
Also was, glaube ich, sehr schwer zu akzeptieren ist, ist, dass sehr viele Dinge gleichzeitig in diesem Konflikt wahr sein können. Also es ist wahr, dass Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden, Israelis. Es ist aber auch wahr, dass dort eine unglaubliche Anzahl von Palästinensern gestorben ist. Eine Anzahl, die meiner Meinung nach natürlich nicht zu rechtfertigen ist. Es ist auch wahr, dass Israel der einzige jüdische Staat ist, der vielen Menschen Schutz gegeben hat. Aber es ist auch wahr, dass in der israelischen Regierung Menschen sitzen, die so radikal sind und so sehr an die Überlegenheit jüdischer Menschen glauben, dass es auch durch nichts zu rechtfertigen ist. Also es sind sehr viele Dinge einfach gleichzeitig wahr. Und diese Ambivalenz auszuhalten, ist total schwierig. Und deswegen hat man so oft das Bedürfnis, sich so auf eine Seite zu schlagen. Und meine, ich will nicht sagen Empfehlung, aber man kann einige Dinge sehr klar aussprechen und sehr klar formulieren. Und deswegen sind andere Dinge trotzdem nicht falsch. Also man muss einfach damit leben, dass sehr viele Realitäten, von denen man das Gefühl hat, die können eigentlich nicht gleichzeitig existieren, eben doch gleichzeitig existieren.
Ich glaube ja, dass wir nicht mehr in der Lage sind, diese gleichzeitig auszuhalten, weil sie nicht aushaltbar ist, diese Gleichzeitigkeit. Also man kann immer sagen, es ist super wichtig, dass wir diese Gleichzeitigkeit aushalten. Und ich finde auch, dass es eine der obersten Lektionen im 21. Jahrhundert ist, zu lernen, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt. Aber ich glaube, dass es bis zu einem bestimmten Punkt, jetzt auch am Beispiel Nahe Osten, irgendwie hältst du es einfach irgendwann nicht mehr aus. Also unser Gehirn, unser moralischer Kompass ist gar nicht mehr, also diese Nadel dreht sich so schnell und dreht sich immer schneller. Keine Ahnung, wie man das aushalten soll.
Ja, aber weißt du, einen Satz noch dazu. Ich glaube, du und ich, wir haben es auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie leichter, ne? Weil wir nicht nur ein Buch lesen oder nicht nur jemand zuhören, irgendwie einen Vortrag oder irgendwie eine Zeitung lesen, sondern wir fahren halt hin und wir können mit der Person reden, die betroffen ist. Und wir können es irgendwie mit unseren eigenen Augen sehen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die fast durch nichts zu ersetzen ist, weil aus der Ferne Dinge fast immer schwarz-weiß erscheinen. Und je näher du rangehst, desto grauer werden sie. Und ich will niemanden, also wirklich, ich mache niemandem einen Vorwurf, der Konflikte schwarz-weiß sieht. Ich war früher, bevor ich Journalistin geworden bin, ganz genauso. Ich habe auch Dinge sehr schwarz-weiß gesehen. Ich war auch sehr moralisch so ganz klar auf einer Seite. Und dann bin ich hingefahren und habe mit Leuten geredet und gemerkt, es wurde einfach immer komplizierter. Und das ist ein Vorteil, den wir haben. Und ich versuche das zu transportieren, aber es ist natürlich total schwer. Genau, aber nochmal, je näher man rangeht, desto schwieriger werden Dinge einfach. Das ist total unbefriedigend. Ich wünschte, es wäre leicht.
Das Unbefriedigende ist dieses so, man geht ja auch davon aus, dass wir berichten jetzt über diesen oder jenen Krieg oder über diese oder jene Tatsache der Wirklichkeit in der Hoffnung, dass man es besser versteht, aber es wird einfach immer nur komplizierter.
Ich finde schon, dass man es besser versteht. Es gibt halt nur oft keine Lösung. Und auch das muss man irgendwie akzeptieren. Fällt einem total schwer. Man möchte, dass Dinge weggehen. Man möchte, dass ein Konflikt gelöst ist. Ich will das auch. Nichts lieber als das.
Ich schreibe gerade einen längeren Text, bei dem ich mir darüber Gedanken mache, über diese Tatsache, dass wir eigentlich immer wollen, dass es wird wie früher. So, und dass jede Generation ja ihr eigenes Früher hat. Und ich frage mich immer so, welches Früher wollen wir eigentlich wieder haben? Also du und ich.
Interessant.
So, wollen wir so.
Ich find's total,
also Anfang der 90er?
Ich finde es total spannend, weil ich höre das auch voll viel, es soll wieder so werden wie früher und früher war alles besser. Und ich muss sagen, als jemand mit einem Migrationshintergrund in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass eigentlich ganz viele Dinge besser werden. Also so Leute wie mich, nicht in Deutschland geboren, eine Frau, keinen Uni-Abschluss, vor 20 Jahren wäre ich nicht Journalistin geworden.
Ja.
Und heute bin ich Journalistin und insofern habe ich wirklich das Gefühl, ganz viele Dinge werden auch besser. Ich will das früher gar nicht zurück. Aber ja, manche Dinge werden halt auch schlimmer.
Ich will kurz noch abschließend mit dir darüber sprechen. Gibt es denn Pläne der Deeskalation? Also gibt es schon Überlegungen in Israel, was können wir jetzt eigentlich machen, um diesen Mist hier, das muss ja, irgendwann muss es doch mal vorbei sein. So gibt es, also wie sieht die Debatte zumindest aus in Israel bezüglich dieses Krieges, der seit dem 7. Oktober einfach immer weiter eskaliert?
Also sie sieht nicht gut aus, muss man sagen. Es gibt jetzt ganz aktuelle Bemühungen, diesen iranischen Schlag zu verhindern oder abzuschwächen. Also da gibt es diplomatische Kanäle, da gibt es Politiker, die versuchen, auf den Iran einzuwirken. Das passiert alles. Bisher sieht es nicht so aus, als wäre es fruchtbar, das kann ich sagen. Was das größere Bild angeht, es gibt Verhandlungen über eine Art von Deal mit der Hamas, ne? Den Austausch der Geiseln gegen ein Ende des Krieges. Und was aber auch stimmt, ist, dass, und da muss man jetzt wirklich sagen, die israelische Regierung, da gibt es wirklich große Zweifel daran, ob die das eigentlich im Moment möchten. Also es gab am Wochenende Berichte, dass quasi die Verhandlungsführer dieser Geiselunterredungen, dass die gesagt haben, okay, es gibt einen Deal, Israel muss den jetzt annehmen. Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesagt hat, nee, ihr verhandelt einfach nicht gut, ihr macht es lausig, geht zurück und schlagt noch mehr raus. Und es gibt wirklich große Zweifel daran, ob Netanyahu eigentlich diesen Deal möchte und ob er diesen Krieg beenden möchte, weil das faktisch, muss man sagen, wahrscheinlich das Ende seiner Karriere als Politiker bedeuten würde. So, ich will jetzt dich und die Hörer nicht mit einem völlig deprimierenden Urteil entlassen. Deshalb, ich hoffe, dass es irgendwie enden wird und ich hoffe, dass der Druck auf Netanyahu so groß wird, dass er nicht mehr anders kann, als den Deal zu unterzeichnen. Und ich hoffe, dass vorher nicht die ganze Region explodiert. Aber selbst wenn es endet, weiß man noch nicht so richtig wie und man weiß auch nicht, wie es danach mit dem Gazastreifen weitergeht und mit den Menschen dort, die unfassbares Leid erlitten haben.
Kennt man Details dieser Deals? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas gelesen hätte über so, wir möchten diese verbliebenen Geiseln zurück und ihr bekommt das oder jenes. Also gibt es irgendwas, was man weiß über diese Deals?
Es gibt auch nur ganz viele Gerüchte und auch da muss man, also bin ich immer vorsichtig, weil es sich auch gefühlt ständig ändert, ne? Es gibt Gespräche darüber, bleiben israelische Truppen irgendwo und wenn ja, dann wo? Die Hamas möchte das natürlich nicht. Und ich glaube aber, die Finale, wie sieht Gaza dann nach dem Krieg aus und wer wird das regieren? Das ist meines Wissens nach im Moment alles noch ausgeklammert worden, weil das halt auch völlig unklar ist. Also im Moment spricht man, ich hoffe, da habe ich jetzt die letzten Infos, aber vor allem darüber, wie tauscht man die Menschen aus gegen welchen militärischen Rückzug? So. Und allein das, da muss man sich inzwischen wirklich fragen, ob eigentlich der israelische Ministerpräsident bereit ist, die Schritte, die dafür notwendig sind, zu tun.
Gibt es denn richtig so ein Landinteresse an Gaza? Also dass Israel sagt, das ist dann unser Land und wir besiedeln das dann?
Also es gibt Teile der israelischen Regierung, die so rechtsextrem sind, dass sie das möchten. Ja, keine Frage. Ich glaube, das muss man einfach so aussprechen. Also es ist eine Minderheit, aber es gibt diese Leute definitiv. Und die sind eine sehr starke Minderheit, weil sie Netanyahu eine Koalition ermöglicht haben. Also wenn die aus der Regierung aussteigen, dann fällt Netanyahus Koalition und quasi seine Macht hängt an denen. Deswegen sind diese Leute extrem mächtig. Also es gibt die definitiv. Und ich glaube, die meisten Israelis, die wollen Gaza nicht besiedeln. Denen ist einfach so ein bisschen, vielleicht bin ich jetzt hart, aber denen ist auch ein bisschen egal, was damit passiert. Hauptsache, es greift sie nicht mehr an. Ich glaube, das ist so der vorherrschende Tenor. Aber viel Gedanken um die Menschen, die dort leben und was eigentlich mit denen werden soll, macht man sich hier, glaube ich, nicht. Fürchte ich.
Hast du das Gefühl, dass Menschen in Israel Netanyahu vielleicht auch stürzen könnten wollen? Also, dass dieser Mann hat ja nun wirklich für sehr viel Unglück in der Region gesorgt, auch. Also gibt es, dass wir sagen, das ist ja immer noch ein demokratisches Land, dürfen wir auch nicht vergessen. Und das ist ja auch der größte Vorteil dieses Landes oder das größte Argument dieses Landes ist das einzige demokratische Land in dieser Region. Also gibt es demokratische Bestrebungen, Netanyahu loszuwerden, auch um diesen Konflikt zu beruhigen?
Also das Problem ist natürlich, dass du demokratisch jemand, der an die Spitze gewählt wurde, nicht so richtig loswerden kannst. Ne? Also es gibt definitiv Umfragen, die sagen, ich glaube, ich habe es heute Morgen gelesen, 2/3 der Israelis oder so wollen eigentlich, dass Netanyahu aus der Politik verschwindet. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und gleichzeitig geht es aber nur in dem Moment, in dem Neuwahlen ausgerufen werden. Und das wiederum passiert erst, wenn der Krieg vorbei ist, was einer der Gründe dafür sein könnte, dass Netanyahu diesen Krieg so endlos rauszögert. Kann es gut.
Wie eklig. Also wie furchtbar wäre das bitte für die individuellen Interessen eines älteren Mannes, Krieg einfach weiter.
Und ich bin auch wirklich, ich versuche wirklich mir immer anzugucken, ich bin auch wirklich vorsichtig bei so Berichten, die sagen, Israel ist einfach an allem schuld. Israel ist an vielem schuld, aber oft ist es halt nicht so ganz so einfach. Und in dem Fall sieht es aber jetzt wirklich einfach so aus, als wäre das einer der Gründe, warum es keinen Geiseldeal gibt und warum dieser Krieg so weitergeht. Also das sagen inzwischen selbst Menschen, die Teil seines Sicherheitsestablishments sind, so. Genau. Also insofern wird Netanyahu irgendwann abtreten, wahrscheinlich, aber man weiß nicht wann. Und man muss aber auch sagen, es gibt auch einen großen Teil der Bevölkerung, der ihn unterstützt. Also es haben ihn ja Menschen gewählt und es gibt auch Leute, die der Meinung sind, er ist irgendwie der starke Mann, den dieses Land braucht. Also diese Menschen existieren schon auch. Auch das will ich jetzt nicht wegreden.
Gibt es diese Demonstrationen noch gegen ihn?
Also es gibt Demonstrationen im Moment für die Freilassung der Geiseln und für einen Geiseldeal. Die finden jede Woche statt und es gab jetzt auch am Samstag erst wieder welche. Da waren zehntausende Menschen und die haben sich bisher, also die haben sich schon auch gegen quasi an die Regierung gerichtet und daran, dass sie endlich irgendeine Art von Abkommen mit der Hamas schließen, um die verbliebenen Geiseln frei zu bekommen. Und jetzt am Samstag, die Demonstrationen waren aber teilweise wirklich auch speziell gegen Netanyahu gerichtet. Also da haben sich Leute hingestellt und gesagt, so aus persönlichen Interessen kommen unsere Angehörigen nicht nach Hause. Also es gibt diese Demonstrationen jede Woche. Sie zwingen ihn nur zu nichts, muss man einfach so sagen. Netanyahu äußert sich quasi nicht, es sei denn, er verkündet irgendwelche militärischen Erfolge. Bisher haben sie nicht so weit geführt im Sinne von politischen Konsequenzen.
Vielen Dank für das Update aus Israel. Und ich glaube, wir bleiben sowieso in Kontakt, also das sowieso. Aber ich werde mich auf jeden Fall regelmäßig bei dir in den nächsten 48 Stunden melden.
Das
und wenn was ist und du den Nerv hast, würde ich mich sehr über einen ganz kleinen Slot für
sehr
diesen Podcast freuen.
Das nächste Gespräch dann aus dem Bunker. Weißt du noch, kurz nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, habe ich auch in irgendeinem Keller mit dir gesprochen. Ich erinnere mich.
Das wird jetzt du hast... Das ist ein neues Format, grauseligerweise. Gespräche aus dem Bunker.
Das wird jetzt unsere hübsche Tradition. Oh, das ist eigentlich gar nicht lustig.
Überhaupt nicht, aber das ist dieses, wenn man lacht über Dinge, die man nicht versteht, die man nicht richtig verarbeiten kann.
Ja, manchmal hat man irgendwie auch keine Wahl, aber genau. Wir hören uns, fürchte ich.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn. Zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.